Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Ich grüße Sie an diesem zweiten Weihnachtstag, der in den kommenden 20 Minuten über Nikolaus und St. Martins Legenden nachdenken wird, über literarische Weihnachtsdarstellungen entlang eines bemerkenswerten Buchs, das 2021 im Berliner Verlag Die andere Bibliothek erschienen ist, nämlich die von Heinz Röllecke kommentierte Ausgabe Das Weihnachtsbuch, 578 Seiten dick, Höhepunkt eines langjährigen Projekts, das der Literaturwissenschaftler vor über 5 Jahren begonnen und nun endlich abgeschlossen hat, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Hannelore Thute, die verantwortlich ist für die Literaturbeispiele von Goethe über Adalbert Stifter bis Robert Gernhardt sind hier Texte abgedruckt. Heinz Röllecke, 1936 in Düsseldorf geboren, war von 1974 bis 2001 Professor für deutsche Philologie einschließlich Volkskunde an der Bergischen Universität Wuppertal. Er ist verantwortlich für mehr als 70 Bücher, überwiegend Märchen, Sagen und Volkslied-Editionen. Am bekanntesten sind seine umfangreichen Arbeiten zu den Brüdern Grimm. Im Stuttgarter Reclam Verlag ist weiterhin erhältlich seine dreibändige Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen, Ausgabe letzte Hand, mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm. Heinz Röllecke wurde unter anderem geehrt 1985 mit dem Hessischen Kulturpreis, 2004 mit dem Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland, 2013 mit dem Europäischen Märchenpreis der Märchenstiftung Walter Kahn. Er selbst wird in dieser Weihnachtssendung zu Wort kommen, ebenso Hannelore Thute, eröffnend mit dem Anfang einer der bekanntesten Erzählungen des österreichischen Schriftstellers Adalbert Stifter, die in einer ersten Fassung abgedruckt wurde unter dem Titel Der Heilige Abend und dann bekannt geworden ist in überarbeiteter Fassung unter dem Titel Bergkristall.
Unsere Kirche feiert verschiedene Feste, welche zum Herzen dringen. Man kann sich kaum etwas Lieblicheres denken als Pfingsten und kaum etwas Ernsteres und Heiligeres als Ostern. Das Traurige und Schwermütige der Karwoche und darauf das Feierliche des Sonntags begleiten uns durch das Leben. Eines der schönsten Feste feiert die Kirche fast mitten im Winter, wo beinahe die längsten Nächte und kürzesten Tage sind, wo die Sonne am schiefsten gegen unsere Gefilde steht und Schnee alle Fluren deckt, das Fest der Weihnacht. Wie in vielen Ländern der Tag vor dem Geburtsfeste des Herrn der Christabend heißt, so heißt er bei uns der Heilige Abend und der darauf folgende Tag der Heilige Tag und die dazwischenliegende Nacht die Weihnacht. Die katholische Kirche begeht den Christtag als den Tag der Geburt des Heilands. Mit ihrer allergrößten kirchlichen Feier. In den meisten Gegenden wird schon die Mitternachtsstunde als die Geburtsstunde des Herrn mit prangender Nachtfeier geheiligt, zu der die Glocken durch die stille, winterliche Mitternachtluft laden, zu der die Bewohner mit Lichtern oder auf dunklen, wohlbekannten Pfaden aus schneeigen Bergen an bereiften Wäldern vorbei und durch knarrende Obstgärten zu der Kirche eilen, aus der die feierlichen Töne kommen und die aus der Mitte des in beeiste Bäume gehüllten Dorfes mit den langen, beleuchteten Fenstern emporragt.
Das war der Anfang von Adalbert Stifters Bergkristall, einem von zahlreichen Texten, die in Heinz Röllekes Weihnachtsbuch aus der anderen Bibliothek abgedruckt ist, in dem nicht nur einige der wichtigsten Weihnachtstexte deutscher Sprache versammelt sind. Röllecke hat auch mehrere Essays geschrieben, die sich auf den ersten 180 Seiten auseinandersetzen mit der vorchristlichen Ankündigung Christi Geburt, beim römischen Dichter Vergil, mit der sagenumwobenen Frau Holle, mit Nikolaus von Myra, dem weihnachtlichen Liedgut, mit den heiligen drei Königen und mit Mariä Lichtmeß, jenem am 2. Februar begangenen Fest, das viele Wochen nach dem Heiligen Abend den Weihnachtsfestkreis beschließt, weshalb wir an diesem 26. Dezember keinesfalls zu spät sind mit unserem Büchermarkt, denn die Weihnachtszeit selbst kann sich je nach Auslegung tatsächlich über mehrere Monate erstrecken. Nach diesen besagten Essays folgt eine fast 400-seitige Anthologie mit Texten unter anderem von Hans-Christian Andersen, Theodor Storm, Wolfgang Borchardt, Robert Gernhardt und so weiter. Und nachdem wir Stifter gehört haben, der in Bergkristall von zwei Kindern erzählt, die sich erst im Schnee verirren und dann auf wundersame Weise gerettet werden, wollen wir fragen, wie es zu dieser allgemein prunkvollen Ausgestaltung des Weihnachtsfests kam. Denn schon die Evangelien berichten von der Geburt Jesu in Bethlehem doch erst am 25. Dezember des Jahres 336 wurde, 24 Jahre nach dem Mailänder Toleranzedikt, das erste Fest in Rom begangen.
Weihnachten stand in der Liturgie, das heißt in der christlichen Verkündigung und Gottesdienst, ganz im Schatten von Ostern und Pfingsten. Und dann kommt ein Interregnum von zwei Päpsten, da ist auf einmal eine Lücke von über einem Jahr. Und in dem Jahr ist das Weihnachtsfest zum ersten Mal liturgisch in Kalender aufgenommen worden. Und zwar mit genauer Berechnung, wie die Kirche das im Anfang sehr geschickt machte. Sie knüpfte an die heidnischen Rauhnächte, die auch zwischen 24.12. und 6.1. immer gefeiert oder begangen wurden. Ich sage nur ein Beispiel, da wurden die Häuser ausgeräuchert während der Rauhnächte. Zwar mit Narkotika und so weiter, und das vertrieb die Dämonen. Das hat die Kirche sofort übernommen. Dann haben sie übernommen das römische Fest Sol Invictus. Das wurde damals in Rom noch groß gefeiert, war auch noch gar nicht so lange eingeführt, feierte also den unbesiegbaren Sonnengott. Das wurde am 25. Dezember gefeiert. Da ist dann auch, wieder heidnisch, Sonnenwend, das haben sie auch übernommen am Sonnenwendtag. Und es ist der Sol Invictus, das ist natürlich der Christus, der unbesiegbare Gott,
sagt Heinz Röllecke, der im Vorwort seines Weihnachtsbuchs beschreibt, wie infolge dieses ersten römischen Festes die Feierlichkeiten zur Geburt des biblischen Erlösers weiter ausgeschmückt wurde. 352 wurde die Basilika Maria Maggiore in Rom erbaut, in der bis heute die Reliquien der Krippe des Christkindes verehrt werden. Am 25. Dezember 1223 stellte der heilige Franz von Assisi in Greggio, einem kargen Bergdorf im winterkalten Umbrien, die erste Weihnachtskrippe mit lebensgroßen Figuren vor, darunter Ochs und Esel. Also es ist eine Vorstellungswelt mit festen Akteurinnen und Akteuren, die seitdem mit dem Weihnachtsfest verknüpft sind. Johann Wolfgang von Goethe erklärte seinem Vertrauten Eckermann im Jahre 1827, Zitat, dass man sich leicht im Wagen verlieren könne, wenn man nicht durch die scharf umrissenen christlich-kirchlichen Figuren und Vorstellungen eine wohltätig beschränkte Form und Festigkeit gegeben hätte. Der Weihnachtskreis wurde immer populärer, verschiedene Heilige mit einbezogen.
Mit St. Martin fängt es an, am 11. November. Das war auch im Mittelalter ein sehr wichtiger Tag. Da wurden die Dienstboten entlohnt, da wurden Verträge geschlossen, wurde Martinsschmaus gemacht, da wurde der erste Wein getrunken. Also ein Großfest. Und dann wurde Nikolaus noch eingeschoben am 6. Dezember und dann eben die vier Adventssonntage und dann Weihnachten. Da kriegte das ganze Format.
Die christlichen Figuren und Vorstellungen sind nach wie vor das neugeborene Kind in der Krippe, seine Mutter Maria, der heilige Josef, die Engel der Verkündung, Ochs und Esel, sowie auch die heiligen drei Könige mit ihrem Gefolge und ihren Geschenken sind die unendlich oft in der Malerei, in der Literatur und in der Musik ins Bild gesetzten Protagonisten, die auf die Dauer zu bestimmten scharf umrissenen und allbekannten Typen wurden. Krippendarstellungen wanderten aus den Kirchen in die Privathäuser. Auch das zeigt das Buch von Heinz Röllecke, bis der Weihnachtsbaum sie allmählich mehr an den Rand oder gar ganz verdrängte. Quasi parallel dazu traten in volkstümlichen Feiern mehr und mehr die Kinder in den Vordergrund. Sie wurden zunächst am Nikolaustag, 6. Dezember, oder am Fest der drei Könige, 6. Januar, beschert, bis Martin Luther 1535 den heiligen Nikolaus als Gabenbringer durch das neugeborene Christuskind ersetzte.
Es wurde ein Fest fast nur noch für die Kinder. Die Erwachsenen sollten sich an Weihnachten an ihre Kindheit erinnern. Das ist fast Gesetz. Das geht bis zum Nürnberger Christkindlmarkt. Denkt mal dran, ihr lieben Erwachsenen, als ihr noch Kinder wart. Das war schön, Weihnachten. Also auch die Erwachsenenrezeption des Weihnachtsfestes wird ganz aufs Kindliche zurückgeschraubt.
Das Weihnachtsfest, das sehen wir an der Aussage von Heinz Röllecke, hat einen Wandlungsweg durchschritten. Und ihr Herren und Frauen, die ihr einst Kinder wart, seid es heute wieder. Freut euch in ihrer Art. Das Christkind lädt zu seinem Markte ein. Und wer da kommt, der soll willkommen sein, so heißt es im feierlichen Prolog vom Nürnberger Christkind, das ebenso einen Platz hat in dem Weihnachtsbuch wie die ganz am Anfang stehende Frau Holle, jene Gottheit, die sowohl belohnt als auch bestraft, die sowohl für die Verstorbenen als auch für die Neugeburten zuständig war.
Frau Holle zog in den Rauhnächten vor dem wilden Heer einher. Und die machte dann auch Bestrafung, wenn die Spinnrocken die Frauen nicht abgesponnen hatten bis dahin. Aber sie nahm auch die Toten eines Jahres mit sich in die Unterwelt. Und darauf spielt noch das Grimmsche Frau Holle-Märchen überdeutlich an, denn diese Frau Holle ist Unterwelts Königin oder Göttin bei Grimm, das ist ganz klar. Und dann kommen die einzelnen Seelen jetzt, das ist natürlich die Veränderung im Märchen, herunter, werden geprüft, wie im Christentum beim jüngsten Gericht oder wohl, und dann werden sie entweder als gereift entlassen auf die Erde aus diesem Reich oder sie werden als unreif verstoßen wieder.
Frau Holle gehört zu jenen, die im Buch von Heinz Rölke als eine Figur der vorweihnachtlichen Zeit, wie wir sie kennen, vorgestellt wird. Ebenso erfahren wir viel über den genannten Dichter Vergil, der die Ankunft eines Erlöserknaben vorausgedeutet hat. Auch Jesaja, einer der ersten großen Propheten, dessen Worte überliefert sind im Alten Testament. Und die Figur des Woden, den man umrisshaft erkennen kann, in Theodor Storms Schimmelreiter.
Den Wode haben viele Leute in den 12. und namentlich am Weihnachtsabend ziehen sehen. Er reitet ein großes weißes Ross, ein Jäger zu Fuß und 24 wilde Hunde folgen ihm. Wo er durchzieht, da stürzen die Zäune krachend zusammen und der Weg ebnet sich ihm. Gegen Morgen aber richten sie sich wieder auf. Einige behaupten, dass sein Pferd nur 3 Beine habe. Er reitet stets gewisse Wege an den Türen der Häuser vorbei und so schnell, dass seine Hunde ihm nicht immer folgen können. Man hört sie keuchen und heulen. Bisweilen ist einer von ihnen liegen geblieben. So fand man einmal einen von ihnen in einem Hause, einen anderen auf dem Feuerherde, wo er liegen blieb, ständig heulend und schnaufend, bis in der folgenden Weihnachtsnacht der Wode ihn wieder mitnahm. Man darf in der Weihnachtsnacht keine Wäsche draußen lassen, denn die Hunde zerreißen sie. Man darf aber auch nicht backen, denn sonst wird eine wilde Jagd daraus. Alle müssen still zu Hause sein. Lässt man die Tür auf, so zieht der Wode hindurch und seine Hunde verzehren alles, was im Hause ist, sonderlich den Brotteig, wenn gebacken wird. Einst war auch der Wode in das Haus eines armen Bauern geraten. Und die Hunde hatten alles aufgezehrt. Der Arme jammerte und fragte den Wode, was er für den Schaden bekäme, den er ihm angerichtet. Der Wode antwortete, dass er es bezahlen wolle. Bald nachher kam er mit einem toten Hunde angeschleppt und sagte dem Bauern, er solle den in den Schornstein werfen. Als der Bauer das getan, zersprang der Balg und es fielen viele blanke Goldstücke heraus.
Man hört, der Schornstein, durch den inzwischen der amerikanische Coca-Cola-Weihnachtsmann rauscht, um Geschenke zu bringen, war schon zuvor ein gabenbringendes Mauerwerk, wie hier in der gekürzten Fassung der Wode-Geschichte des deutschen Medievisten Karl Viktor Müllenhof. Auf diese Weise erscheint in Röllekes Buch die Weihnachtszeit in einem äußerst differenzierten Licht. Das gehört zu den herausragenden, nahezu singulären Qualitäten dieses Buchs. Weihnachtslieder und Bibeltexte, Legenden und Märchen stehen so neben Goethes Brief an Kästner, dem Ehemann von Werthers Lotte, Charlotte Buff, vom 25. Dezember 1772, neben E.T.A. Hoffmanns Nussknacker und Mausekönig, Wolfgang Borcherts Drei dunkle Könige und Ausschnitte von Wilhelm Raabes Die Chronik der Sperlingsgasse über Thomas Manns Buddenbrooks bis zu Robert Gernhardts Die Falle.
Die haben alle mit Weihnachten zu tun. Es ist interessant, dass vor Ende des 18. Jahrhunderts eigentlich keine Weihnachtsgeschichten geschrieben wurden. Wir haben die Legenda Aurea aus dem 13. Jahrhundert. Das war die weitest verbreitete Handschrift in Europa, jahrhundertelang. Und dieser Voragine, ein Bischof von Genua gewesen im 13. Jahrhundert, der hat alles gesammelt, was er an Tradition, biblisch, aber auch legendarisch finden konnte. Und ich habe in jedem Festkreis Martin, Nikolaus, Weihnachten, Maria, Reinigung, immer den Voragine abgedruckt, weil aus diesem Buch bis heute gezehrt wurde, die Vorstellungen von Weihnachten und.
Die Verbreitung der Legenda Aurea hat zunächst die Erfindung weiterer Weihnachtsgeschichten überflüssig gemacht, denn bereits hier liest man von Josef Maria, dem Esel, von der Flucht nach Ägypten. Erst durch die Säkularisierung wird Weihnachten dann neu gedeutet, das zeichnet Röllekes Weihnachtsbuch umfangreich nach.
Und da steht an erster Stelle eigentlich die ganz großartige Novelle von Adalbert Stifter, Bergkristall. Also man hat sie vielleicht früher mal als langweilig empfunden, aber wer die heute als Erwachsener nochmal liest, ergreift das sozusagen. Und der Meister hat das toll gemacht, er hat alle drei Hochfeste eingebracht. Also es wird sehr deutlich auf Weihnachten angespielt, vor allem natürlich, aber auch auf Ostern und Pfingsten verdeckt. Und das ist eigentlich die Weihnachtsgeschichte, für mich jedenfalls schlechthin. Das ist meisterhaft erzählt und bringt noch die alten Glaubensvorstellungen ein, aber in Verbindung mit den neuen Brauchtumsvorstellungen und macht also einen Sitz im Leben aus. Was ist heute Weihnachten oder was könnte heute Weihnachten sein?
In Summe ist dieses Weihnachtsbuch, das durch den Büchermarkt des 26. Dezember geführt hat, ein Kompendium, das nicht nur durch die Auswahl seiner Texte und der vorangestellten Essays, sondern wie üblich bei der anderen Bibliothek auch durch seine gesamtkünstlerische Aufmachung beeindruckt, durch die zahlreichen mehrfarbig gedruckten Illustrationen, die liebevollen Einzellayouts jeder Seite, wo zwischen den Zeilen immer mal wieder goldene Schneeflocken rieseln und ebenfalls goldene Sterne den Absatz beschließen, auch wenn das Gold an einigen Stellen Schwierigkeiten bereitet, nämlich dann, wenn einzelne Texte in goldenen Lettern auf weißem Papier gedruckt sind oder weiße Schrift auf goldenem, was unter künstlichem Licht ungünstig reflektiert. Und doch hebt sich dieses schwere, im Schuber verkaufte Buch positiv ab von zahlreichen anderen Weihnachtsanthologien. Die Sammlung Heinz Röllekes weist den Weg von vorchristlicher Zeit bis in unsere Gegenwart. Sie stellt weithin Bekanntes neben nahezu Vergessenes und schafft es, den üppigen Reigen heiter zu beschließen mit einem Ausschnitt aus Robert Gernhardts Die Falle, wenn eine studentische Clique aus Weihnachtsmann, Knecht, Ruprecht, Nikolaus und dem Erzengel Gabriel ausnahmsweise keine Geschenke bringen, sondern stattdessen mitnehmen von jedem gut betuchten Ehepaar, das am Ende 400 Euro weniger in der Tasche hat. Und mit diesem letzten Absatz des Weihnachtsbuchs von Heinz Röllecke, mit dem kleinen Dialog zwischen Engel, Weihnachtsmann und Nikolaus nach ihrer perfid aufgestellten Falle, beschließen wir heiter diesen Büchermarkt. Bitte sehr.
Leute, die sich Weihnachtsmänner mieten, sollen auch dafür zahlen, meinte Engel Gabriel. Aber nicht so viel. Wieso nicht? Alles wird heutzutage teurer, auch das Bescheren. Expropriation der Expropriateure, sagte der Weihnachtsmann. Richtig, sagte St. Nikolaus. Wo steht geschrieben, dass der Weihnachtsmann immer nur etwas bringt? Manchmal holt er auch was. In einer Gesellschaft, deren Losung »Hast du was, bist du was« heißt, kann auch der Weihnachtsmann nicht sauber bleiben, sagte Engel Gabriel. »Es ist kalt«, sagte der Weihnachtsmann. »Vielleicht sollen wir das Geld einem wohltätigen Zweck zur Verfügung stellen«, schlug Knecht Ruprecht vor. »Erst einmal sollen wir eine Kneipe finden, die noch auf hat«, sagte der Weihnachtsmann. Sie fanden eine, setzten sich und spendierten eine Lokalrunde, bevor sie weiter beratschlagten.
Das war unsere glockenklingende Büchermarktsendung am 26. Dezember mit dem Weihnachtsbuch von Heinz Röllecke, erschienen in der anderen Bibliothek Berlin, 578 Seiten im Schuber, 44 Euro. Sie hörten in den vergangenen 20 Minuten sowohl Heinz Röllecke selbst als auch die Lesung von Hannelore Thute mit Ausschnitten aus Adalbert Stifters Bergkristall, aus der Wode in der Fassung des Medievisten Karl-Viktor Müllenhof und zuletzt Die Falle von Robert Gernhardt, erschienen im Frankfurter Verlag S. Fischer, nachzuhören in unserer DLF-Audiothek und nachzulesen auf deutschlandfunk.de, der Text zu diesem wirklich bemerkenswerten Buch, das sie mitnimmt durch Rauhnacht-Abenteuer zu St. Martin, Nikolaus, Advent, Weihnachten mit Es ist ein Ros entsprungen hin zum Dreikönigstag bis zu Maria Lichtmess. Und sie werden Texte lesen, die normalerweise nicht in derartigen Weihnachtsbüchern abgedruckt sind. Zum Beispiel ein Ausschnitt aus der Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff, Felix Holtz-Senf von Erich Kästner oder die Leihgabe von Wolf-Dietrich Schnurrer. Mehr Bücher gibt es dann morgen wieder ab 16.10 Uhr mit einem Lyrik-Büchermarkt und mit Insa Wilke, Michael Braun, Beate Tröger. Und nach den nun folgenden Nachrichten hören Sie im Deutschlandfunk-Programm Forschung aktuell mit einem Vorstoß ins unbewusste Bewusstsein. Eine Sendung von Hubert Martin. Und ebenso frohe wie besinnliche letzte Weihnachtsstunden wünscht Ihnen ganz herzlich Jan Drees.